Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Politisch gesehen ist es am Wochenende wieder mal rund gegangen. Denn der bekannt gewordene Rohbericht des Rechnungshofs zur Reform der Krankenkasse hat die Kritik an diesem Prestigeprojekt der einstigen türkisblauen Koalition weiter befeuert. Denn anstelle der von ÖVP und FPÖ damals versprochenen Einsparungen, die die Reform der Krankenkassen bringen hätte sollen, hat sich laut dem Rohbericht stattdessen ein Mehraufwand von knapp 215 Millionen Euro ergeben. Die versprochene sogenannte Patientenmilliarde ist damit gestorben. Und auch der Personalstand ist gestiegen, obwohl er eigentlich verringert werden hätte sollen. In der heutigen Daily-Podcast-Folge hört ihr den Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer, der die Causa für uns einschätzt. Und ihr hört auch Andreas Huss, Obmann der österreichischen Gesundheitskassen. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 5. Juli 2022 und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Es war eines der Prestigeprojekte der türkis-blauen Regierung, die Krankenkassenreform, bei der mit 1. Jänner 2020 die 21 Sozialversicherungsträger auf nur 5 reduziert und die 9 Gebietskrankenkassen zur österreichischen Gesundheitskasse, kurz auch ÖGK genannt, zusammengelegt worden sind. 1 Milliarde werde man sich so bis 2023 ersparen. Das hatte Türkis-Blau 2019 noch getönt. Der Rechnungshof hat das nun nachgeprüft und festgestellt, es wird anders kommen. Statt der ersparten Milliarde werden bis 2023 knapp 215 Millionen an Mehrkosten entstehen. Das Profil hat über diese Causa am Wochenende ausführlich berichtet. Und nicht nur Einsparungen sind versprochen worden, sondern auch eine Reduktion der Kassenfunktionäre und Verbesserungen für alle Versicherten. Und auch eine Patientenmilliarde ist angekündigt worden, die direkt den Versicherten zugutekommen sollte. Doch laut dem Rohbericht des Rechnungshofes ist es weder zu Einsparungen noch zu einer Personalreduktion gekommen. Eine Patientenmilliarde wird es damit auch nicht geben. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? War bereits ab der Grundidee klar, dass die Reform zum Scheitern verurteilt ist? Oder hat es eher an der Umsetzung gehapert? Ich habe mit Andreas Huss telefoniert. Er ist Obmann der österreichischen Gesundheitskassen aus den Reihen der Arbeitnehmer. Und jetzt hört ihr, was er dazu zu sagen hat. Hallo Herr Huss, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Huss, seit dem Wochenende gibt es eine recht große Aufregung um den Bericht des Rechnungshofes zur Kassenreform. Ich würde gerne gleich ganz direkt fragen, laut dem Rohbericht des Rechnungshofes ist die Patientenmilliarde nicht existent. Ist Ihrer Meinung nach das türkis-blaue Prestigeprojekt damit gescheitert?
Also das Projekt einer Patientenmilliarde, das war schon gescheitert. Das ist das erste Mal erwähnt wurde. Es war von Anfang an jedem klar, dass es diese Patientenmilliarde nicht geben kann und auch niemals geben wird. Also insofern ja, das ist gescheitert. Man muss dieses Projekt aber natürlich auch von mehreren Seiten sehen. Es ist ja hier nicht nur um die Patientenmilliarde gegangen, es ist auch um die Kassenfusion auch gegangen. Es ist um einheitliche Leistungen gegangen. Und das ist was uns immer ganz wichtig war als Arbeitnehmerinteressensvertretung, dass wir für alle Patientinnen und Patienten einheitliche Leistungen schaffen. Das haben wir vor der Kassenfusion schon versucht. Da haben wir über alle 13 Krankenkassen hinweg versucht, Leistungen massiv zu harmonisieren. Da ist uns auch schon einiges gelungen. Und in der ÖGK haben wir diese Leistungsharmonisierung auch fortgesetzt. Leider in der ÖGK, allerdings nur unter den ehemaligen neuen Gebietskrankenkassen. Die Beamten und die Selbstständigen sind hier außen vor gelassen worden. Das wollte der Gesetzgeber auch so. Und das ist ebenfalls ein Wermutstropfen. Wenn Sie jetzt fragen, ja, ist dieses Projekt gescheitert? Es ist in mehrerer Hinsicht gescheitert, aber es gibt durchaus den einen oder anderen positiven Aspekt auch dabei.
Das heißt also, diese Verbesserungen für die Versicherten, die von Anfang an versprochen worden sind, die sind Ihrer Meinung nach schon eingetreten?
Also das hat auch der Rechnungshof, also so wie ich das jetzt gelesen habe, in diesem Profilartikel auch anerkannt, dass es zum Teil eben schon Leistungsharmonisierungsmaßnahmen gegeben hat. Das kann ich auch bestätigen, etwa in der Psychotherapie, in der Physiotherapie, in der Ergotherapie, in der Logopädie, bei den Hebammen und auch bei den satzungsmäßigen Leistungen, also auch bei den Geldleistungen, die die ÖGK für ihre Versicherten bezahlt. Was wir noch nicht geschafft haben, ist der ärztliche Leistungskatalog. Das ist natürlich noch eine große Herausforderung, die ja auch mit sehr, sehr viel Geld zusammenhängt. Den werden wir im Herbst angehen und versuchen, mit der Ärztekammer hier einen einheitlichen Leistungskatalog zustande zu bringen. Aber einiges ist schon passiert, aber auch es ist auch noch einiges offen.
Sie haben jetzt vorher gerade schon die Patientenmilliarde angesprochen. Ursprünglich hätte mit der Strukturreform ja 1 Milliarde Euro bis 2023 eingespart werden sollen. Stattdessen fielen aber eben Mehrkosten von 215 Millionen Euro an. Können Sie kurz erklären, woran liegt das denn?
Also für uns war von Anfang an klar, eine Fusion von insgesamt 13 Unternehmen, 9 Gebietskrankenkassen und 4 Betriebskrankenkassen, das kann kein Geld sparen und schon gar nicht am Anfang. Also das weiß man aus vielen Großfusionen, dass hier ein Umbau von vielen Unternehmen einmal mehr Geld braucht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren massiv mit diesem ganzen Fusionsprojekt beschäftigt. Es waren bis zu 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent in Fusionsprojekten. Es waren über 2000 Fragestellungen in dieser Fusion abzuarbeiten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben mit der Pandemie zusätzliche Aufgaben übernommen. Wir übernehmen auch ständig vom Bund übertragen mehrere zusätzliche Aufgaben. Also dass man Personal auch in irgendeiner Form nur sparen kann, das war ein Hirngespinst von dieser türkis-blauen Regierung. Das war nie mit Fakten hinterlegt und das wird auch in Zukunft nicht passieren. Wir brauchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um unsere Kunden zu betreuen. Wir sind keine Aktiengesellschaft, die sozusagen einen Gewinn für Aktionäre produzieren muss, sondern wir sind eine soziale Krankenversicherung mit 7,4 Millionen Versicherten, die Anspruch haben auf gute Leistungen, die Anspruch haben auf motivierte und gute Mitarbeiter, die sie betreuen, aber auch die für Leistungen sorgen, die für harmonisierte Leistungen sorgen, die österreichweit einheitlich sind und die auch ständig ausgebaut werden. Da braucht es Mitarbeiter und da werden wir sicherlich bei den Mitarbeitern ob keinen einzigen Mitarbeiter sparen können.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass klar war von Anfang an eigentlich, dass das gar kein Geld sparen kann. Viele führen ja das genau auch als Gegenargument an, dass solche Reformen immer zuerst mal mehr Geld kosten, bevor dann überhaupt eingespart werden kann. Und meinen damit, die Einsparungen werden schon noch kommen. Sehen Sie das anders?
Also im Personalbereich sehe ich sehr wenig Einsparungspotenzial. Im IT-Bereich wird all along schon zu Einsparungen auch kommen können, weil wir hier auch versuchen, die IT zu vereinheitlichen. Aber da braucht es jetzt auch einmal mehr Geld. Wenn wir neue IT-Produkte kaufen, wenn wir neue IT-Infrastruktur brauchen, wenn wir neue Softwarelösungen brauchen, um diese einheitliche ÖGK auch IT-mäßig abzubilden, dann braucht es jetzt einmal mehr Ressourcen, sowohl in der IT selbst als auch im IT-Personal. Dass diese Investitionen irgendwann einmal zu Einsparungen führen können, das bestreite ich gar nicht. Aber das Versprechen der Regierung war ja, dass es bis 2023 eine eingesparte Patientenmilliarde gibt. Und das war von Anfang an ein riesengroßes Hirngespinst. Das war eine Lüge, mit der eigentlich nur die Machtverschiebung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der ÖGK vertuscht werden sollte. Und das ist jetzt das Einzige, was auch tatsächlich, und das liest man auch in den Kommentaren, auch wirklich übergeblieben ist. Es ist dieser damaligen Regierung nur darum gegangen, sozusagen die Macht der Arbeitnehmer in ihrer eigenen Versicherung den Arbeitnehmern zu entziehen und sie den Dienstgebern zu übertragen. Das ist das, was übergeblieben ist. Und wenn man sich die Wirkungsfolgenabschätzung dieses SVGs anschaut, dann stehen in dieser Wirkungsfolgenabschätzung 3 ganz große Ziele drinnen. Das erste Ziel ist die Strukturveränderung, der sozusagen eben diese Machtverschiebung auch hinterlegt ist, also das heißt weg von den Arbeitnehmern hin zu den Arbeitgebern. Das zweite große Ziel ist eine Lohnnebenkostensenkung. Also der ÖGK wurden durch Lohnnebenkostensenkungen im Bereich der AOVA jetzt insgesamt schon 111 Millionen Euro pro Jahr weggenommen, also das heißt Mittel entzogen. Und das dritte große Ziel war die Privatisierung des Gesundheitssystems. Und da hat man ja gesehen, was man mit dem Krankenanstalten, mit dem Privatkrankenanstalten Finanzierungsfonds vorhatte, beziehungsweise vorhat, dass mehr Geld der Beitragszahler in die private Versorgung gesteckt wird und somit der öffentlichen Versorgung entzogen wird. Also insgesamt verlieren die Beitragszahler durch diese Reform 111 Millionen Euro pro Jahr, wenn man das jetzt auf 7 Jahre rechnet und den Verlust, den der Rechnungshof hier anscheinend auch noch verrechnet hat oder berechnet hat von 215 Millionen Euro rechnet, dann kommt man auf einen Fehlbetrag von 1 Milliarde in 7 Jahren. Also das heißt, die Differenz zwischen Patientenmilliarde und Abschöpfungsmilliarde sind eigentlich um die 2 Milliarden. Und das tut natürlich weh, weil uns das in der Versorgung extrem schwächt und extrem gefährdet.
Jetzt ist es natürlich alles kein gutes Urteil dieser Reform. Aber würden Sie trotzdem sagen, die Grundidee der Reform, die war schon gut, nur an der Umsetzung, da hat es jetzt gehapert? Oder würden Sie sagen, auch die Grundidee hat schon verraten, dass es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist?
Also die neuen Gebietskrankenkassen haben unterschiedlich gut gearbeitet und da hätte es so eine Radikalreform, die eben mehr Geld kostet, als sie bringt, eigentlich so nicht gebraucht. Wichtig war uns damals schon, wir brauchen einheitliche Leistungen. Und aus dem Grund habe ich mit dem damaligen Hauptverbandsvorsitzenden, mit dem Alexander Birch, diese Leistungsharmonisierung auch schon eingeleitet. Also das war ein ganz zentrales Thema. Da ist auch schon sehr, sehr viel passiert. Für die Leistungsharmonisierung hätte es diese Fusion sicherlich nicht gebraucht. Aber dass man in der Sozialversicherung einheitliche Ziele braucht, dass es einheitliche Vorgaben braucht, dass es einheitliche Strukturen braucht, das ist vollkommen richtig. Wir merken aber jetzt in dieser zentralisierten ÖGK, dass wir uns mit dieser Zentralisierung auch sehr, sehr viele Probleme schaffen. Österreich ist ein föderaler Staat. Wir bestehen nun einmal aus 9 Bundesländern. Das kann man mögen oder nicht. Aber die Gesundheitsversorgung ist per Verfassung den Ländern hier übertragen in diesem Land. Und die Länder sind für die Versorgung zuständig. Und aus diesem Grund hat es auch 9 Gebietskrankenkassen gegeben, die in regionalen Netzwerken mit den Ländern, mit den regionalen Ärztekammern, mit den regionalen Wirtschaftskammern und mit den regionalen Gesundheitsversorgung recht gut zusammengearbeitet haben und im Bundesland die Gesundheitsversorgung gut organisiert haben. Auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise, das ist richtig. Jetzt haben wir aus diesen Strukturen eine zentralistische ÖGK herausgerissen. Ja, jetzt wird zwar viel zentral gesteuert, aber auf die Bedürfnisse der Regionen und der Bundesländer wird nicht mehr Rücksicht genommen. Und das ist der große Nachteil dieser ÖGK. Also das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, was muss man anders machen, muss man wieder neue Gebietskrankenkassen einführen, das muss man nicht unbedingt, aber man muss die ÖGK regionaler aufstellen, man muss zentral steuern, man muss zentral Ziele vorgeben, aber die Umsetzung muss in den Bundesländern gemeinsam mit den Systempartnern im Bundesland erfolgen und insofern muss man die ÖGK in dieser Form wieder etwas umbauen.
Abschließend noch die Frage, welche Rolle spielt denn die ganze Corona-Pandemie da jetzt? Ist das vielleicht auch eine Ursache für die Mehrkosten oder würden Sie da sagen, nein, die Corona-Pandemie hat nicht zu Mehrkosten geführt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang sehr große Ängste gehabt, dass uns diese Beitragseinnahmen ausfällen, weil wir ja viele 100.000 Arbeitslose hatten, viel Geld kosten und mit diesen Ausfällen auch die ÖGK stark belastet wird. Das war zwar so, wir hatten viele Arbeitslose und unsere Beiträge sind weggebrochen, aber zum Glück muss man fast sagen, sind die Menschen viel weniger zum Arzt gegangen und zu den Therapien. Und wir haben um die 300 Millionen Euro weniger an Arztkosten und an Therapien ausgegeben. Also das heißt, es war dann ein Nullsummenspiel. Also das heißt, die Pandemie hat der ÖGK monetär nicht viel geschadet, das muss man ganz offen sagen. Wir waren natürlich mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern massiv beschäftigt in dieser Pandemie. Aus dem Grund gibt es auch bei den Mitarbeitern aus meiner Sicht nichts zum Einsparen. Aber monetär ist sich das in der Pandemie eigentlich mit einem Nullsummenspiel zum Glück ausgegangen.
Herr Huss, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Laut Huss ist die Patientenmilliarde also schon gescheitert, als sie das erste Mal erwähnt worden ist. Und auch die Einsparungen beim Personal sind seiner Meinung nach nicht möglich. Um noch einen besseren Überblick über diese Causa zu bekommen, habe ich noch mit dem Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer gesprochen und ihn ebenfalls um eine Einschätzung gebeten. Hallo Herr Pichelbauer, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Grüß Gott.
Herr Pichelbauer, seit dem Wochenende gibt es eine recht große Aufregung um den Bericht des Rechnungshofes zur Kassenreform. Gleich ganz direkt gefragt, laut diesem Rohbericht des Rechnungshofes ist diese Patientenmilliarde, die hier versprochen wurde, nicht existent. Ist das türkisblaue Prestigeprojekt Ihrer Meinung nach gescheitert?
Das ist eine zweischneidige Frage. Was diese Milliarde betrifft, war von Anfang an klar, das ist zahlenmystik und das ist nur Show. Ja. Was die Zusammenlegung der Krankenkassen betrifft, da ist wenigstens ein bisschen Hoffnung, allerdings eben tatsächlich nur Hoffnung, dass auf lange Sicht dieses Projekt funktionieren kann. Hängt aber von sehr vielen Wenns ab, die wir gerne noch näher beleuchten können. Aber diese Patientenmilliarde war von Anfang an nicht abbildbar und reine Show.
Mhm. Aber da sprechen Sie jetzt wirklich dezidiert die Patientenmilliarde an. Das heißt, würden Sie trotzdem sagen, die Grundüberlegung von der Zusammenlegung beziehungsweise von dieser Struktur im Allgemeinen, die war schon in Ordnung so?
Genau, die Grundüberlegung ist die richtige. Die Grundüberlegung lautet, ja, also schon knieweich alles, weil da sehr viele Dinge weggelassen werden, aber die Grundüberlegung lautet, lasst uns doch nur bundesweite Krankenkassen machen. Und damit war klar, dass die Gebietskrankenkassen eben zu einer bundesweiten Krankenkasse zusammengelegt werden sollten. Ich war immer dafür, dass man ganz andere Reformen macht. Mir ist die Reform viel zu weicheierig gewesen und sieht mir jetzt auch völlig irrationale Versprechungen, die damit verknüpft wurden. Aber die Idee, eben bundeseinheitliche Krankenkassen zu machen, ist gut und richtig.
Sie haben jetzt vorher schon angesprochen oder beziehungsweise jetzt auch gesagt, die Grundidee ist richtig, aber die Umsetzung, so wie das jetzt passiert ist, definitiv nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Man muss aufpassen. Deswegen gibt es zwei Dinge.
Okay.
Ich kenne zufällig den Rechnungshofbericht, ja, und bin eigentlich baff erstaunt, dass in der Umsetzung bei der Fusion der neuen Gebietskrankenkassen so viel weitergegangen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass viel weniger passiert. Aber die Umsetzungsziele, die die Politik vorgegeben hat, die war absurd. Ja, das war einfach Show. Ja, wir machen alles und wir sparen im System und aus den Verwaltungskosten wird die Patientenmilliarde. Das war alles dämlich. Und der Rechnungshof hat ja auch das überprüft. Er hat also geschaut, wie die politische Zielsetzung umgesetzt wurde. Und die politische Zielsetzung ist grandios gescheitert. Warum ist sie grandios gescheitert? Weil sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Aber das heißt nicht, dass die Umsetzung, die zum Beispiel in der ÖGK passiert, nicht durchaus wirklich passable Ergebnisse erzielt hätte in der kurzen Zeit. Also das muss man leider trennen. Warum ist das allerdings so ein Problem, das zu trennen, gerade medial? Weil halt diese ganzen Versprechungen von Menschen gekommen sind, die es halt in der Politik nicht mehr gibt. Also muss man sich jetzt irgendwo an irgendjemandem anderen reiben und das sind halt dann die derzeitig tätigen Manager. Ja.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, die Ziele, die gesetzt worden sind, beziehungsweise die Versprechen, die gemacht worden sind, waren absurd. Was wäre denn dann realistisch gewesen?
Grundsätzlich muss man eine Reform ohne Einsparungsziele nennen. Es ist ja Best Practice, dass die Einsparungsziele erst durch die Prozesse entstehen. Aber es gibt da kein Ziel, sondern erst wenn die Prozesse vernünftiger geworden sind, kann man dann schauen, ob es auch billiger wird. Aber das ist gerade bei so einem Riesenunternehmen eher ja in 20 Jahren zu erwarten. Und das heißt, wenn die Reform aufgesetzt worden wäre, ohne parteipolitische Brille und ohne irgendwelche Einsparungsziele, dann wäre es sinnvoll gewesen, sondern einfach, lasst uns doch diese Prozesse, die so viele Probleme in der Realität, in der Patientenversorgung darstellen, die so viele Schnittstellen aufbauen, die so viele Unmöglichkeiten in die Lenkung von Patientenströme bringen, lasst uns doch diese Prozesse mal bereinigen, weg von diesen vielen tausenden Finanzierungsströmen hin zu klareren Strukturen. Und das wäre schon völlig okay gewesen, ja. Aber das ist vermutlich nicht tagespolitisch umsetzbar.
Mhm. Dann gehen wir gleich mal kurz weg von den Einsparungen und sprechen über einen anderen Aspekt. Nämlich würde mich interessieren, hat die Zusammenlegung jetzt Ihrer Meinung nach tatsächlich Verbesserungen für die Versicherten gebracht?
Also aktuell ganz sicher nicht. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass diese politische Aussage, wir sparen am System, zu enormen inneren Widerständen geführt hat. Das war ganz klar. Ja. Und die Idee, das zusammenzuführen, eine bundeseinheitliche Krankenkasse zu schaffen, gegen diese alten, gewachsenen Strukturen der Länderkassen, die mit den Länderkammern, Ärztekammern verhandeln, gegen so einen Widerstand zu reformieren, ist halt echt. Also das ist, ich glaube, das ist die Krux schlechthin gewesen. Das heißt, hätten wir das nicht unter dem Titel Einsparung gemacht, wäre viel mehr weitergegangen. Aber weil ja jeder diese Milliarde gemacht hat, haben wir überall auf allen Ebenen vermutlich enormen Widerstand. Und deswegen verändert sich so wenig. Ja.
Mhm. Versprochen worden sind ja eigentlich auch gleiche medizinische Leistungen für die Versicherten. Ist das heute Realität? Und wenn nein, warum nicht?
Genau, das ist ja die Krux. Ja. Das steht auch ziemlich klar im Rechnungshofbericht. Also wir haben 9 Länderärztekammern und eine Bundesärztekammer, und die haben, was die Honorarordnung betrifft, einfach eine verfassungsmäßig festgelegte Option, ihren Katalog weiter zu verhandeln. Und die stehen jetzt diesen Landesstellen gegenüber, denen eingeräumt wurde in dem Gesetz, dass sie ebenfalls weiter verhandeln dürfen. Das bedeutet, das war eigentlich das, was die Reform nicht versprochen hat, dass diese Zentralisierung der Verhandlung tatsächlich auf Schiene gesetzt werden kann. Und deswegen haben wir weiterhin alle möglichen Vetorechte in diesem ganzen System, Vetopartner, die jeden kleinsten Schritt auch konsequent blockieren. Und das war im Grunde das Problem dieser Reform. Diese Reform war deswegen von mir genannt eine Türschildreform. Und Türschilder austauschen ist halt noch eine Reform, weil es keine Chance gibt, diese Prozesse dann neu zu strukturieren. Wenn allerdings, und da muss ich eben sagen, ja, also es gibt, ich weiß nicht, das ist jetzt sehr kompliziert, sehr technisch, und ich weiß nicht, wie viele Leute das interessiert. Aber wir sehen, dass in der ÖGK, dort gibt's ja die Bröseln, ja, das ist die größte Kasse. Die Kleinen sind ja extrem teuer geworden, ja, das ist ja absurd. Über die Kleinen spricht halt keiner, weil da eben der politische Widerstand weniger groß ist, weil dort eben, die sind weiterhin praktisch sowas wie eine rote und eine schwarze Krankenkasse. Und da gab's ja ein ganz kurzes Intermezzo. Also ursprünglich war die Reform davon abhängig, ob das Management der ÖGK es schafft, die zukünftig gewünschten Prozesse in eine Geschäftsordnung zu bringen. Und weil wir ganz kurze Zeit eine Expertenregierung hatten, hat die den Vorschlag der ÖGK, wie man die Geschäftsordnung aufsetzt, durchgewinkt. Ich bin mir sicher, das war im Windows of Opportunity. Diese Geschäftsordnung gibt tatsächlich die Hoffnung, dass wir bundeseinheitliche Prozesse aufsetzen können. Ich bin mir sicher, dass die türkis-blaue Regierung diese Geschäftsordnung nie erlaubt hätte, wenn sie denn noch im Amt gewesen wäre. Jetzt ist die Geschäftsordnung da, und mit der könnte man auf Jahre hinaus tatsächlich diese Prozesse alle bereinigen, aber auf Jahre hinaus. Und ich sehe halt jetzt die Gefahr, auch durch diesen Rechnungshofbericht, dass es da einen Weg zurück gibt, zurück in die neuen Kammern, zurück wieder in die neuen Gebietskrankenkasse, zurück zu der neuen Ärztekammer. Also sprich, das Gleiche passiert, das uns eben auch eigentlich in die Situation gebracht hat, dass das österreichische Gesundheitssystem extrem teuer ist und trotzdem die gesunden Lebensjahre allerhöchstens durchschnittlich.
Mhm. Im Vorfeld der Reform hat es ja auch bereits die Kritik gegeben, dass die ÖVP durch die Zusammenlegungen in den ÖGK-Gremien eine Mehrheit bekommt. Inwiefern hat sich das denn bewahrheitet?
Ja, eigentlich gar nicht. Die ganzen Gremien sind so aufgesetzt, dass sich theoretisch Arbeitnehmer und Arbeitgeber endlich zusammenreden sollen. Ja, eines der Probleme der alten Struktur war ja, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sich gegenseitig ständig nur irgendwie böse angeschaut haben. Und eigentlich hätte man eben versuchen sollen, das sind eure Versicherten, ihr macht was Gescheites. Das war, so ist der Kerngedanke irgendwann einmal gewesen. Aber dann wurde es eben junktimiert mit einem Haufen politischer Fouls, also diese Abschaffung dieser Funktionäre, ja, wie viele hunderte Funktionäre angeblich diese Reform abgeschafft hat. Das war ja alles falsch. Und in Wirklichkeit schien mir das damals, und das scheint mir auch heute noch so zu sein, da ging es darum, dass die türkis-blaue Regierung einfach den roten Gewerkschaftern eine vor Schienbein treten wollen. Und mit diesem Schienbeintritt sind allerdings dann ganz viele eben in den inneren Widerstand gegangen und haben praktisch ab Tag 1 begonnen, zu versuchen, diese Reform nie mit Leben zu erfüllen. Ja. Und das ist halt so, das bleibt. Ja. Und ich weiß nicht, ob man diesen Konflikt jemals wieder rauskriegt. Und wenn jetzt eben diese Reform rückgängig gemacht wird, werden die ganzen Schienbeinschmerzspürer Schienbeintritte zurückgeben. Ja. Aber die Idee Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das ist so 19. Jahrhundert. Das ist so, also für mich nicht nachvollziehbar. Immerhin geht es ja darum, dass die, wenn sie schon gemeinsam finanzieren müssen, sich gemeinsam Gedanken machen, was am besten für die Versicherten ist. Und nicht, das ist Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Einsparungen. Eigentlich hätte nämlich ja auch der Personalstand innerhalb von 3 Jahren verringert werden sollen. Der hat sich aber stattdessen erhöht. Vielleicht können Sie kurz erklären, warum Sie sagen, einerseits ist es lächerlich und andererseits, wieso das so passiert ist.
Ja, also diese Einsparung über das Personal, das hat, also jeder, der nur ein bisschen Ahnung hat wusste, das ist völlig absurd, niemals darstellbar. Ja, das ist vielleicht einmal darstellbar in 50 Jahren, wenn die Prozesse super sind, aber in der Zwischenzeit wird sich das Gesundheitssystem verändert haben. Ja. Also das hat jeder gewusst. Und ich darf darauf hinweisen, dass die Frau Hartinger damals ja sogar irgendeinen Berater gefunden hat, der da auch irgendwelche Gutachten geschrieben hat. Und der ist dann auch gleich ergangen und hat also das Potenzial über die Personaleinsparung dramatisch runtergestrichen. Aber da war es halt schon Faktum, ja. Da sind die Plakate schon gehangen und wir bauen 30% Verwaltungspersonal ab, weil wir sind jetzt so supi. Und das war jedem klar, dass das völlig irreal ist. Jeder, der sich ausgekannt hat, hat es auch öffentlich gesagt. Es gibt einen Haufen Studien, die belegen, dass es nicht geht. Ja, egal von welchem Couleur. Aber es hat, die Politik hat darauf beharrt. Das wird passieren. Und dass derart wenig Personalzuwachs war eigentlich für mich schon ein kleiner Erfolg, weil dieser Personalzuwachs, den es gegeben hat, der ist, glaube ich, tatsächlich im Verhältnis zu früheren Zeiten eingedämmt worden.
Dann würde ich abschließend noch gerne die Frage stellen, welche Rolle bei diesem Ganzen jetzt die Corona-Pandemie gespielt hat, also vor allem auch im Hinblick auf die Mehrkosten.
Das ist sehr schwierig. Ja. Also der Rechnungshof ist sehr sauber in seinen Rechnungen, er zeigt nämlich ganz klar auf, die große Kritik übrigens, ja, in diesem Rechnungshofgericht ist nicht das erste Mal, dass die Buchhaltung und die Prognosen der Krankenkassen, ja, ganz ehrlich, wenn halt ein Würstelstandl so bilanziert, ist es okay. Wenn das aber so ein Riesenunternehmen ist, ist es schon sehr bedenklich. Also Kostenabgrenzungen wie bei einem Würstelstandl. Und er rechnet das schön heraus. Er zeigt eben, dass die Einnahmen der Krankenkassen eben im Jahr 2020 real um 2,2% gestiegen sind. Ja, das ist statt 4% 2%, während die Wirtschaft eingebrochen ist um, keine Ahnung, 8% oder so. Also da sieht man schon, dass die Krankenkassen ganz, ganz gut ihre Einnahmen nach oben gebracht hat und gleichzeitig sind die Ausgaben massiv gefallen, weil ja die Patienten nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Das heißt, die Corona-Kosten für die Krankenkassen waren echt überschaubar. Und alles, was extra angefallen ist an Corona-Kosten, wurde ja auch extra finanziert. Das heißt, die Corona auf der Kostenseite irgendwie verantwortlich für irgendwas zu machen, stimmt sicher nicht. Was stimmt, da bin ich mir ganz sicher, diese Corona-Zeit hat vermutlich das Management dann endgültig an Grenzen gebracht. Also zuerst einmal diese vielen tausenden Prozesse einzufangen, zu schauen, dass innerhalb kürzester Zeit die Verwaltung so umgebaut wird, dass am 01.01.2020 nicht das System kollabiert, also verwaltungstechnisch. Das ist ja eine Riesenleistung gewesen, das muss ich echt sagen, sie hätte nie erwartet. Ich habe gedacht, das wird das völlige Chaos werden. Ja, aber gar nichts ist passiert, das war schon eine Top-Leistung. Aber dann ist dieses Corona-Ding gekommen und damit ist natürlich das Management an zwei Fronten gestanden. Ja, auf der einen Seite mussten sie schauen, dass die Patienten zu ihren Leistungen kommen, auf der anderen Seite mitten in Corona, trotz Schließungen der Ärzteschaft etc. Und auf der anderen Seite schauen, dass die Prozesse, diese Fusionsprozesse weitergeführt werden. Also ich glaube, dass in der Corona-Zeit einfach die Fusion nicht so weit vorkommen konnte, wie es sein sollte. Überlegen Sie sich, es gab praktisch keinen Verhandlungspartner, mit dem Sie irgendwas reden konnten, weil jeder war irgendwie mit Corona beschäftigt. Da ist schon echt eine Herausforderung gewesen, von der ich glaube, dass Sie es passabel gemeistert haben. Ja.
Herr Pichelbauer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Erklärungen und für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Wiederhören.
Auch Pichelbauer übt also Kritik und sagt, die Patientenmilliarde war von Anfang an reine Show. Und damit kommen wir heute zum Abschluss noch kurz zu einem ganz anderen Thema, das die Politik derzeit aber auch fest im Griff hat. Stichwort Gas. Denn nachdem die Gaseinspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, hat sich die Bundesregierung am Montag und am heutigen Dienstag über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen mit Expertinnen und Experten beraten. Die Gasalarmstufe wird nicht ausgerufen, aber Ministerin Gewessler hat gesagt, Zitat, wir haben es mit einer unsicheren Situation zu tun. Wie es genau weitergehen wird, kann also weder sie noch sonst wer voraussagen. Am 11. Juli wird die Pipeline Nord Stream 1 für eine weitere Wartung erstmal stillgelegt. Aber niemand wisse, wie es danach weitergeht, sagt Gewessler. Aber eines, das sei ganz sicher laut ihr, nämlich dass Russland die Energielieferungen als Waffe einsetzt. Am 21. Juli wird sich dann zeigen, ob die Pipeline wieder in Betrieb gehen wird. Was genau die Politik plant, wie Unternehmen und auch Privathaushalte beitragen können, könnt ihr nochmal ganz genau auf kurier.at nachlesen. Damit verabschiede ich mich für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts gibt es für euch unter www.kurier.at/podcasts oder überall dort, wo man sonst Podcasts hören kann. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.